Hallo Thomas.
Hallo, lieber Hennes.
Hallo lieber Thomas, hallo, hallo Berlin, hallo schönes Berlin, dass du immer mit deinem
Hallo,
Lieber da noch, Mann, Bochum.
Erstligist Bochum.
Ja, 700 Jahre Bochum, wir feiern gerade Stadtjubiläum hier in Bochum, das ist ganz toll.
Außerdem noch.
Außerdem, das kommt alles dazu, erschwerend. Überall sind schwarze Kübel aufgestellt in der Stadt. Da steht drauf 700 Jahre Bochum und da sind so Blumen drin und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mülleimer. Leute fragen
Ja.
sich wirklich, hätte man die nicht irgendwie blau machen können? Es geht doch auch in schön, aber das ist halt Bochum.
Ich
Wir
wollte
können es
gerade
halt nicht
sagen, ich
schön.
meine, also, da bleibt sich dann Bochum dann doch treu und bleibt
Doch
dann
treu.
authentisch.
Nein, wir wollen das
Weißt
auch
du?
nicht anders. Wir wollen
Nee.
das einfach schäbig haben. So.
Ja, genau. So schätze
Ja.
ich euch auch ein in Bochum. Ihr
Richtig,
seid da ganz
richtig, genau.
geerdet. Ihr seid da
Wir
nicht so
sind geerdet.
schickimicki, ne?
Warst du denn schon draußen? Warst du schon in der Außengastronomie? Hast du schon draußen gesessen?
Ja.
Ja?
Und
Erzähl,
das war
berichte.
sehr. Ja, das war sehr, sehr schön. Wir haben uns mit Freunden getroffen, mit einem befreundeten Ehepaar. Wir waren bei einem Italiener und wir haben leckere Sachen zu uns genommen. Trüffelpasta und wirklich die feinsten Sachen und zum Schluss natürlich eine Grappa auf die Hause, ne? Also es war sehr, sehr schön und ich will nicht sagen wie früher, weil so weit sind wir noch nicht, aber es war schon fast so wie früher und ich fand das ganz schön. Warst du denn schon draußen was essen?
Ich war auch draußen, gestern war ich draußen einmal kurz.
Ist schon schön,
Und
oder?
ja, ist schön, ja. Also es gibt so Sachen, die jetzt wieder gehen, wo ich sage, ach, das brauche ich eigentlich nicht so, zum Beispiel dieses Menschen, ja. Also Menschen können auch zu Hause, nee, ganz
Wie
ehrlich,
heißen
sie
die
gehen mir auf den
nochmal,
Sack.
diese,
Ach,
ja,
Leute,
Menschen
ja.
war das Wort. Ja, Menschen, genau.
Ja, nee, wirklich. Ich habe also diese Zeit der Entbehrung, also gerne zu den Auftritten kommen, gerne dann auch wieder auch ganz schnell nach Hause gehen. Aber so Menschen so, die mir so in der Stadt entgegenkommen. Jetzt lebe ich ja, das ist ja das Schöne an Bochum. Das ist ja so eine, die Stadt ist ja doch übersichtlich und sie ist nicht so eng wie Köln, sie ist nicht so voll und man kann sich so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ich möchte auch, dass das so bleibt, dass Leute mir aus dem Weg gehen, wenn sie mich sehen. Und dass auch, ich werde auch weiterhin die Maske aufsetzen. Einfach um nicht erkannt zu werden, einfach um zu den anderen Leuten zu sagen, geht bitte weg, zahlt entweder Eintritt, wenn ihr mich sehen wollt, oder geht, ja. Also, nein,
Aber du
aber das
bist
ist
doch
so.
gar nicht eigentlich, aber ich empfand dich bisher eher als Philanthrop, also als
Ja.
Menschenfreund, aber du bist doch eigentlich kein Misanthrop.
Nee.
Also du bist doch eigentlich,
Nein, aber
bist du
auch
so ein.
manchmal, ich bin manchmal so, manchmal schon auch. Nein, es ist einfach, ich merke, das ist so, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, wieder reinzukommen in dieses Sozialleben einfach so. Ne? Auf der
Ja.
einen Seite finde ich schön, dass ich draußen sitze und einen Kaffee zu mir nehmen kann und so, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, wo ich sage so, ach nee, das ist jetzt, nee, ach, weg,
Naja,
geh
sagen wir mal
weg.
so, diese Masken hatten natürlich schon was oder haben natürlich was. Also, weil ich komme jetzt auch in so ein Alter, so wie du, obwohl ich ja älter bin als du. Ich glaube, wenn man alt wird oder
Unwesentlich.
älter wird, ja,
Ja.
unwesentlich, wenn man älter wird, dann kriegt man, nein, das ist nicht so ein Menschenhass, aber dass man dann so sagt, seid ihr alle hässlich, seid ihr alle dumm, ihr geht
Ja,
mir alle
ja,
total
ja,
auf den
ja.
Sack. Und
Ja.
diese Masken, die verbergen ja diese Hässlichkeit von vielen Menschen. Und das wird eben, glaube ich, ganz schlimm, wenn dann die Masken wieder fallen, dass man
Ja,
dann
ja.
wirklich sagt, Gott, bist du hässlich. Wahrscheinlich muss man sich dann auch selber züchtigen und dass man sich selber
Ja.
auf die Zunge beißt und ich sage, Gott, bist du ein hässlicher Mensch. Furchtbar, geh weg, will die nicht, oh,
Entschuldigen Sie,
nee.
wo Sie gerade vor mir stehen im Supermarkt. Sie wissen schon, dass Sie hässlich sind, ja? Also das ist schon eklig, so Ihr
Ja,
Gesicht. Ja,
Sie kennen
also
doch
ich bin ja auch jetzt.
Schönheitsoperateure. Da kann man doch auch diese
Da
hässliche
kann man doch was
Lupelnase,
machen. Da
da
geht
kann man
doch
doch was machen.
heutzutage
Es
schon
gibt
was.
doch Botox, das kann man alles
Gibt's doch
wegoperieren.
alles. Also
Das
ich muss
gibt's
sagen,
doch
also
alles.
man soll ja immer ein bisschen aufpassen, was man selber sagt. Ich bin ja selber auch jetzt kein Sky Dumont, ja, aber durchaus auch, naja,
Aber
ich habe mir übrigens an.
du bist mein kleiner Gnubbelhennes.
Ah, du bist ja du Scheiß Ossi, du
Ja, du bist ja
Arsch,
mein
du.
kleiner
Ich hab, hör mal,
Schnubbelhubbelhase.
ich hab mir den Polizeiruf angeguckt
Ja,
hier, den
Schwelbrand.
mit Til Schweiger und die. Das ist
Ja.
schon, also war schon beeindruckt, du kannst das ja richtig
Wieso?
hier, Schauspieler. Gelernt, was? Du
Das
hast doch was ganz schön
glaubt
gelernt
mir ja
hier.
keiner. Das ist ja, weißt du, das ist ja immer so das Ding. Ich sehe dann einen Film im Fernsehen, ob das nun ein
Ja.
großer Film ist oder ein kleiner Film, ob nun Kinofilm oder Fernsehfilm, und da sehe ich dann Palina Rozhevich oder wie die heißt.
Palina Rozhinsky heißt sie.
Genau, Palina Rozhinska. Und dann sehe ich irgendwelche anderen Hyopies oder irgendwelche YouTube-Stars, die dann die großen Rollen kriegen, wo ich dann mich frage, sag mal, ihr wisst aber schon, dass es Schauspielschulen gibt und dass es sehr anstrengende und sehr pingelige Aufnahmeverfahren gibt. Und also ihr wisst das schon, oder habt ihr das?
Das ist schon so, das muss man aber auch dazu sagen, dass Palina Rozhinsky eine der schönsten Frauen ist, die rumläuft. Das, die stand mal neben mir bei so einer Gala und da muss ich schon sagen, alter Falter, also, boah, mein Gott, also da haben mehrere Gestirne zusammengewirkt, glaube ich, an dem Tag. Also das ist schon, die ist schon bedrückend attraktiv, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja gut, aber das ist leider nicht
ohne, dass ich jetzt hier so ein alter sabbernder Sack bin, aber ich bin's ja auch. Aber es ist, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe gerade einen Film gesehen, wo ich auch dachte, ich habe einen Film gesehen mit Matthias Schweighöfer.
Ja.
Vielleicht kannst du raten, welchen Film ich gesehen habe mit Matthias Schweighöfer.
Ach, das war dieser Monsterfilm, der jetzt bei
dieser Netflix Monsterfilm, läuft. Army of the Dead, habe ich
oder
gesehen.
Zombie
dieser
oder irgend sowas.
Wie so ein Opa. Das ist doch dieser Monsterfilm. Also, für alle Hörenden und Hörerinnen.
Zuhörenden.
Zuhörenden, ihr wisst ja, ich habe noch einen kleinen Zweitpodcast mit Thorsten Sträter und Gary Streberg. Und da werden wir also im nächsten Podcast gebührend und ausführlich über Army of the Dead reden. Und da spielt die Hauptrolle spielt ein der David Bautista. Das ist ein ehemaliger Ringer, Wrestler, Catcher, keine Ahnung, so ein Paket halt, ne? So ein Schrank. So. Und der spielt ja auch in Guardians of the Galaxy und das ist halt auch kein Schauspieler. Das ist ein Darsteller, genau wie ein Schwarzenegger oder ein Jean-Claude Van Damme oder ein Chuck Norris oder ein Steven Seagal, auch keine Schauspieler in dem Sinne sind, sondern einfach, die spielen halt so Kraftpakete und das können sie gut. Und in dem Film ist es halt so, da reicht es eben nicht, ja. Und dann kommt da so ein Matthias Schweighöfer, der totalen Spaß hat in dem, was er macht. Er spielt also so einen albernen Deutschen, so einen Klischee-Deutschen, den spielt er aber sehr gut. Und das Geile ist, er hat mir wirklich diesen Film so ein bisschen gerettet, weil der Film ist 2,5 Stunden lang und also richtig kacke. Also wir werden da drauf eingehen. Und was das Geile ist, Matthias Schweighöfer, wenn der von einem Zombie angegriffen wird, dann schreit der wie ein Mädchen. Und das ist so bumslustig, das ist so geil. Und er bringt es damit irgendwie auch so ein bisschen auf den Punkt, was dieser Film eigentlich ist, nämlich ein Quatsch. Für eine halbe Stunde kann man sich das angucken. Aber 2,5 Stunden, das ist ein Krampf. Also ich habe da wirklich und ich bin ja ein Schisser. Ich habe ja eigentlich Angst vor Zombies. Aber ich habe mich nicht einen Moment gefürchtet. Es war weder spannend, es war sehr blutig, da fliegen die Köpfe und so weiter. Aber es hat mich nicht einmal irgendwie bewegt oder berührt. Oder wenn da einer stirbt, dann stirbt da halt eben einer. Das ist also ein großer Kampf. Und da muss ich sagen, da stand für mich Matthias Schweighöfer. Das ist ja immer so dieses, die Deutschen in Hollywood. Und dann ist man immer so, die können das ja eigentlich gar nicht. Und doch, der Schweighöfer kann das.
Na klar.
Ne?
Na
das, klar. Ja, wirklich, muss ich echt sagen. Da ziehe ich echt meinen Hut vor.
Ja, ich werde mir den Film trotzdem nicht angucken, weil ich mit diesem...
Nein, bitte nicht.
Wie sagt mein Opa, mit diesem Monsterfilm oder mit Zombies oder so. Ich habe ja auch diesen hochgelobten Shaun of the Dead habe ich mir angeguckt und dann, wie gab es diesen anderen World's End mit Simon Pegg und so. Ich habe mir
diesen hochgelobten
Film angeguckt, und da gab es auch noch diesen anderen Film, wo sie zwei Polizisten spielen.
Hot Fuzz, das ist die Cornetto-Trilogie von Edgar Wright.
Genau. Und das ist okay, aber es ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe, was gemeint ist.
Du musst dir, was Zombie-Filme angeht, musst du dir nur Shaun of the Dead angucken und vielleicht noch Zombieland, das ist okay. Aber Shaun of the Dead ist auch wirklich das letzte Wort im Thema Zombie und das reicht auch. Was anderes braucht kein Mensch, muss ich jetzt einfach so mal sagen. Wie kriegen wir jetzt den Dreh zu unserem Thema?
Du, mit einem ganz leichten, charmanten Twist und einem Gruß an unsere Patrons. Denn darüber, worüber wir heute sprechen, ist ein Vorschlag eines Unterstützers bei Patreon gewesen. Also ein junges Mädchen, dessen Name mir leider entfallen ist. Die hat mir geschrieben oder uns geschrieben und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr mal so über Design was macht über Design in der DDR und vielleicht auch in der Bundesrepublik, aber vor allem in der, in der DDR. Und liebe Freunde, die ihr das gerade hört da draußen, also ihr könnt uns kontaktieren. Der Kontakt steht in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und wir haben uns eure vielen, vielen Vorschläge, haben wir uns alles aufgeschrieben und wir beratschlagen darüber und wir werden das höchstwahrscheinlich alles besprechen. Manches sofort, manches ein bisschen später, manche Sachen
auch nicht
rutschen dann nach hinten, weil es eben nicht ganz so aktuell ist oder sowas. Aber wir gucken einfach immer und wir nehmen das alles mit Kusshand entgegen, weil wir machen das ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch. Und vielen, vielen Dank an die vielen Rückmeldungen. Und wir haben den Eindruck, dass, okay, wir sind jetzt nicht fest und flauschig. Liebe Grüße an Herrn Schulz und an Herrn Böhmermann. Also wir haben jetzt nicht so eine riesige Fanbase, aber die Fanbase, die wir haben, die ist treu und die mögen das. Und wir kriegen Rückmeldung von euch. Und das, also mir tut das gut, oder? Was meinst du?
Im Gegensatz zu fest und flauschig kann man uns aber überall hören. Ja, man kann fest und flauschig ja nur hören, wenn man Spotify hat. Und ich kann es zum Beispiel nicht hören, weil ich kein Spotify habe. So.
Eben. Und uns kann man überall hören, auch unter der Dusche, wenn man will. Und nochmal, bevor es richtig losgeht, ein lieber Gruß an unseren Kollegen, der auch Patron ist, der uns auch unterstützt. Und zwar, du kennst ihn auch, der Wolli aus Hamburg.
Nein, Wolli? Der lustige Wolli?
Der weltberühmte. Ja,
der Wolli. Der Comedy-Star Wolli mit seiner Penisflöte oder was? Der hat doch diese.
Ja, genau der.
Doch, ne? Der ist das doch. Ja. Der Wolli, den habe ich lange nicht gesehen.
Der Wolli. Der ist ein super Fan und der unterstützt uns jeden Monat. Und er sagt, er hört sich das an und er ist total begeistert und wir sagt das, ja, und ihr seid immer so kurz und vor allem, also ihr braucht euch nicht entschuldigen, wenn ihr irgendwie mal euch vergaloppiert im Thema, ganz im Gegenteil, das ist total super und
das also, dass ich zu kurz bin, das weiß ich, ja, da muss jetzt nicht der Olli mir sagen, ich bin zu kurz, das weiß ich selber, ich stehe jeden Morgen auf, stehe vorm Spiegel und denke, ich bin zu kurz, daran kann ich nichts mehr ändern, das ist jetzt so. Was willst du? Was weißt du? Ich werde doch immer kleiner. Das ist was. Ich bin zu kurz.
Na, jetzt kommen wir in die Marcel Reschereniski-Parodie rein. Das ist klar.
Günter Grass, sehr schönes Buch, aber zu kurz. 3000 Seiten. Das lese ich an einem Nachmittag mit der halben Arschbacke. Was soll das?
Ich nehme diese Größe nicht an.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Oh Gott.
Naja, jedenfalls,
wir sind so lange, wie wir
sind. Lieber Hennes, ich soll dich herzlich grüßen von unserem Kollegen Wolli. Und liebe Hörer, wenn ihr der Wolli aus Hamburg noch nie was gehört habt, dann googelt einfach mal bei YouTube, guckt euch ein paar Sachen an. Oder am besten, ihr geht ins Schmidt-Theater oder ins Schmidtchen, schaut euch den Wolli an. Er ist wirklich einer der lustigsten, durchgeknalltesten Komikerkollegen, die wir hier in Deutschland haben. Und außerdem noch ein sehr, 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 sehr netter Mensch.
Ja, ein feiner Kerl.
Ein feiner Kerl. So, jetzt kommen wir aber zum Thema.
Es geht Design heute oder nicht Design. Ja. Oder wie man in der DDR gesagt hat, was hast du gesagt?
Nein, ich wollte gerade sagen, also Design und Nicht-Design, das kann man eigentlich immer so mit so einem Ist-Gleichzeichen oder beziehungsweise kann man einfach immer so mit dem Begriff Plaste und Elaste aus Schkopau gleichsetzen.
Das wollte ich sagen. Design bedeutet in der DDR ja Plaste und Elaste. Was hat es denn mit diesem Begriff auf sich, Plaste und Elaste? Referiere mal ein bisschen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee in der Zeit.
Naja, Plaste und Elaste, die kamen eben aus Schkopau und das war eben genau diese Geschichte, dass ab den 60er Jahren dieser Stoff, also Plast und auch Elastizine sozusagen, dass die vermehrt eingesetzt wurden. Und natürlich gab es das im Westen auch, aber in der DDR hat man das sehr, sehr offensiv benutzt und dadurch veränderte sich natürlich auch das Design. Aber ich will jetzt mal in meinem Referat nicht vorgreifen. Also es ist ja so, nach dem Krieg, man muss einfach mal so anfangen, also nach dem Krieg gab es nichts, es gab also einen unglaublichen Mangel an allem und die beiden geteilten deutschen Staaten mussten irgendwie gucken, wie kurbeln wir die Wirtschaft an. Und Walter Ulbricht war ja sozusagen der erste Staatsratsvorsitzende, beziehungsweise also Wilhelm Pieck war der erste Präsident, aber dann kam Walter Ulbricht, der seines Zeichens nicht nur Sachse war aus Leipzig, sondern auch Tischler. Und er hatte wirklich einen sehr, sehr einfachen Geschmack Und
genau wie Jesus.
Genau wie Jesus. Ne? Jesus ist ja auch immer ganz einfach unterwegs gewesen. So, ja,
ist, ne? Ist einfaches ein Gewand. Nee, nein, ich meine Tischler. Ist da ein Unterschied zwischen Tischler und Zimmermann? Nee, ne? Ist das gleiche, oder? Zimmermann?
Ja, doch, 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 doch. Also der Zimmermann ist schon wieder, der macht dann wieder,
macht der dann macht schon Dächer wieder was. Und so, ne?
Nee, ja, der macht doch, auch Dächer. Der macht auch Dächer und dann gibt es ja noch den Schreiner und der Schreiner wiederum, der macht dann so wirklich so feine Arbeiten, die dann irgendwie so Knäufe und wirklich so ganz ja,
Tisch,
feine Sachen.
Das der
ist dann
der Zimmermann, der baut die Zimmer, ja, der Tischler baut den Tisch und der Schreiner, der macht den Schrein. Das ist das, genau. Da haben wir.
So, ja, ne? Du bist einfach also so
der klug. War Tischler, pass auf,
aber unterbrich mich jetzt
mit Holz.
In meinem dreistündigen Nein. Referat. Jedenfalls, und die DDR... Oberen hatten also immer als Ziel, es muss zweckdienlich sein, es darf kein Schnickschnack sein. Natürlich gab es auch immer einen sehr, sehr starken politischen, ideologischen Hintergrund. Man durfte sich nicht an dem Kitsch, dem dekadenten Kitsch des Westens bedienen, sondern man wollte sich abkehren von diesem bürgerlichen Schnickschnack. Es sollte schnörkellos sein, es sollte funktional sein und ganz, ganz wichtig, und da komme ich dann noch später drauf, es sollte, Gott verdammt nochmal, langlebig sein. Also es sollten Sachen produziert werden, die einfach waren, die leicht herzustellen waren und die eben auch nicht kaputt gingen. Und
was ja eine gute Sache ist, muss ich ja sagen, ja. Um mal reinzugreifen. Rätschen. Ja. Das ist ja so ein bisschen so das Problem. Es werden ja heute Sachen gebaut, die nach ein paar Jahren einfach verschlissen sind und kaputt gehen, damit man sich was Neues kaufen muss. Ja. Ob das jetzt Waschmaschinen sind oder Autos, das ist ja einfach so. Ne? Das weiß man ja, das machen die ja auch extra, ne? Einfach damit gekauft wird und weg. Das führt dann zu so einer Wegwerfgesellschaft. Jetzt gibt es ja zum Beispiel auch so Sachen, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Ich habe auch schon jetzt mein drittes, glaube ich, gebrauchtes Handy. Ja, das ist ja so ein neuer Trend, dass man sagt, so man kauft gebrauchte Handys, die wieder aufgemöbelt worden sind, da muss man nicht immer gleich das neue haben. Ne? Und ja, das ist ja, entspricht ja auch die Ideologie des Sozialismus, dass man halt klar müssen die Leute Sachen kaufen, weil es müssen ja Sachen hergestellt werden. Aber ich finde das eigentlich was sehr, sehr Positives, wenn man sagt, so, wir bauen jetzt was auch hält.
Absolut.
Absolut.
Und da greife ich jetzt dann doch mal vor zu einer Geschichte, die ich eigentlich mir später aufheben wollte, die einfach total super spannend ist. Die hat mir nämlich vorhin noch unser inoffizieller Mitarbeiter Nils Heinrich erzählt und ich hatte das schon wieder vergessen. Und zwar in diesem Zusammenhang mit Verschleiß und Produktion und Langlebigkeit und so weiter, wurde ein neues Glas entwickelt, beziehungsweise eine Ummantelung von Glas. Und das Ganze nannte sich dann Superfest. Das heißt, es gab dann in den Restaurants und auch zu kaufen und auch in der Mitropa und überall gab es, ich will nicht sagen unkaputtbare, aber sehr schwer zerstörbare Gläser. Das heißt, wie gesagt, die hießen Superfest. Die kann man auch heute bei eBay für viel, viel, viel Geld ersteigern, weil die sehr, sehr beliebt sind. Die nannten sich Superfest. Und es gab einen Fabrik in Schwebnitz, in Thüringen, wenn ich mich nicht irre. Und die stellten diese Gläser her, also ganz normale Glasproduktion. Und dann bekamen dann die einen Schutzmantel, wenn man so will. Und der verhinderte, dass die Gläser, wenn sie runterfielen, kaputt gingen. Ganz im Gegenteil, also die sind eher wie ein Medizinball oder wie ein Tischtennisball, sind die auf den Boden gesprungen und dann wieder hochgeschnäpst. Die sind
auf den Tisch wieder drauf.
Wieder auf den Tisch hochgekloppt. Und das hatte natürlich den ganz, ganz großen, die sind nicht zersprungen, sind nicht kaputt gegangen. Es gab dann natürlich auch Tests und so weiter. Und man konnte sie 5 bis 10 Mal auf den Boden schmeißen und die sind einfach nicht kaputt gegangen. Das hatte einfach den ganz, ganz großen Vorteil, dass die, dass sie eben nicht kaputt gegangen sind und dass die eben der Verschleiß eben fast schon auf Null ging. Und das Interessante ist natürlich, was passierte nach dem Mauerfall. Und nach dem Mauerfall wurde also aus diesem ehemaligen VEB-Betrieb wurde dann Sachsenglas Schwebnitz und es gab dann auch einen Westindustriellen, der das ganze Ding übernahm. Und natürlich gab es diese Maschine noch, die diese Gläser hergestellt hat. Wie gesagt, es gab nur eine Maschine in der gesamten DDR, die diese Gläser hergestellt hat. Und die sagten natürlich, ja, wir können diese unzerstörbaren Superfestgläser können wir herstellen. Und dann sagte der Kapitalist aus dem Westen, logischerweise muss ich schon sagen, ja, ich werde mir doch nicht den Ast absägen, auf dem ich sitze. Ich stelle doch keine Gläser her, die nicht kaputt gehen. Bin ich bescheuert? Und deswegen gibt es das nicht mehr. Und das ist ökonomisch betrachtet, natürlich wäre das die Chance, dass man jetzt losgeht, wenn man wirklich viel Geld hat oder wenn man sagt, ich möchte jetzt etwas herstellen, was irgendwie ein bisschen eine Langlebigkeit hat oder eine Nachhaltigkeit hat, dass man sagt, ich stelle jetzt diese Superfestgläser aus der DDR, stelle ich jetzt wieder her. Diese Gläser kosten natürlich das Doppelte und Dreifache, damit sich das dann für mich auch rechnet. Oder ja, vielleicht kosten sie ja eben auch das Zehnfache, aber das sind eben wirklich Gläser für die Ewigkeit.
Und, naja, und vor allen Dingen, weil Nachhaltigkeit ja jetzt auch wirklich ein großes Thema ist. Halt, ne?
Ja, eben.
Ne, das
eben.
Ist ja, ne, ne, das, ich meine, es ist beides total verständlich. Ich verstehe total, ja, dass man was macht, was dann irgendwann mal kaputt geht, da muss man sich eben was Neues kaufen. So. Gegenstände des normalen Alltags. Weiß nicht, Porzellan, ja, und so weiter. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich in meiner Studentenzeit, da hatte ich halt auch so Plastikbesteck und so Plastikteller, weißt du, so Campingzeug, ja,
ja, ja,
weil das war einfach nicht kaputt zu kriegen, ne? Ich fand das auch cool, genau, und so weiter, aber es ändert sich ja die eigenen Ansprüche und so und aber das sah doch auch alles nicht scheiße aus. Also ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt und die Produkte hießen ja dann auch immer wieder ein bisschen anders. Also es hieß dann, ja, nicht Föhn, sondern Haartrockner. So vom Look her war das halt, also es hatte immer so ein bisschen so dieses 50er, 60er Geschmäckle, natürlich, yeah, so ein bisschen. So, yeah, halt diesen Retro-Touch, das hat es ja immer, das hat man natürlich, weil ne, ich meine, die letzten Sachen, die in der DDR produziert worden sind, sind halt aus den 80ern. Und, yeah, dann hat es halt diesen Plastik. Was ist denn Plaste und Elaste eigentlich? Was ist das denn? Ist das Plastik und Gummi oder was habe ich mir da vorzustellen?
Ja, natürlich, also Plastik ist, also das, was worin du gerade, und das andere ist das eben dieser elastische Gummistoff sozusagen.
Aha, ja, ja.
Genau. Und Interessante bei dieser, warte mal, ich hatte jetzt gerade einen Gedanken, jetzt habe ich den wieder Achso, genau, das Interessante ist einfach, dass die Designer und die Formgestalter der DDR, die haben sich mitunter wirklich sehr, sehr schöne und auch wirklich zweckdienliche und sehr schlichte Sachen einfallen lassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die Ästhetik des Bauhauses denkt, die ja, ja, auch sehr funktional und sehr schlicht und manchmal so schlicht, dass es schon fast wehtut und dass wir heute sagen, oh, das ist ja eigentlich schon fast wieder hässlich. Aber daran haben sie sich natürlich auch orientiert. Und dann passiert es eben, dass zum Beispiel, es gibt eine sehr, sehr schöne Dokumentation bei YouTube vom MDR, eine 45-minütige Dokumentation. Da berichtet dann eben eine Designerin, dass sie ein wirklich sehr schönes, sehr ästhetisches Gläserset designt hat. Und die zeigen dann das Original und da sagten dann eben die Genossen, ja, nee, das war eben so schwarzes Glas, also so Rauchglas und das war wirklich sehr, ja, sehr schön. Und da sagten dann die Genossen so, die das dann abgenommen haben, nee, das ist uns zu düster und das ist uns zu negativ. Und dann haben sie irgendwelche Muster drauf gepappt oder irgendwie eine Sonne oder dann, ja, irgendwelche Schriftzeichen, haben irgendwelche, so. Ich meine, das war ja sowieso in den 70er, 80er Jahren sehr beliebt, dass man Gläser irgendwie beklebt und bedruckt hat mit irgendwelchen, ja, Schriftzeichen. Ja, ja. Das sah dann auch nicht immer schön aus. Aber das war eben bei der DDR, da kamen viele Dinge zusammen, da kam eben auch das Ideologische dazu, ne? Dass sie eben auch nicht wollten, dass das dann aussieht wie im Westen. Also es gibt dann zum Beispiel auch diese Interviews mit einem der Superstars des DDR-Designs und der dann sagte, wir hatten im Laufe der 20, 30 oder im Laufe dieser 40 Jahre Trabant oder 50 Jahre Trabant hatten wir 7 bis 8 neue Designvorschläge und die wurden aber immer abgelehnt, weil zu Ulbrichts Lebzeiten sagte Ulbricht, wieso soll man das wegschmeißen? Das sieht doch gut aus. Warum muss denn das immer neu aussehen? Warum reicht das denn nicht den Genossen? Und Honecker sagte dann genau das Gleiche. Er sagt, das können wir so lassen, wie es ist. Wir brauchen keine Veränderung. So, weißt du? Und das war dann eben auch, sie haben sich dann auch so designmäßig eingemischt und sie haben dann gesagt, sie haben dann auch mitbestimmt, was schön ist. Und das hat natürlich, das darf man auch nicht vergessen, das hat immer ein bisschen was zu tun mit der Angst vor der Individualität. Also wenn man dann, ja, eben auch so spricht, so von, ob das, ich will noch gar nicht davon reden, über Plattenbau, weil das wieder ein völlig anderes Thema ist, aber eben dann eben auch Architektur, also sprich, ich rede jetzt mal von den Inneneinrichtungen, also die Schrankwände der 70er, 80er Jahre, die es ja am besten auch gab, aber eben auch so diese Angst vor Individualität und dann auch einen eigenen individuellen Geschmack zu entwickeln. Davor hatte man Angst, beziehungsweise das wollte man unterbinden. Es sollte praktisch, es sollte formschön sein und es sollte, beziehungsweise auf der einen Seite durfte es nicht kaputt gehen, beziehungsweise wenn es kaputt ging, dass man selber in der Lage ist, es auch zu, also selber zu reparieren. Und so wurde dann die DDR, der normal ausgebildete DDR-Bürger, der gelernte DDR-Bürger, war eigentlich auch immer einer, der fast täglich an irgendwelchen Sachen rumschraubte. Ob das nun jetzt die Schwalbe war, also das Motorrad, oder ja, am Auto rumgeschraubt hat, oder an der Schrankwand, oder am Kofferradio, oder am Kassettenrekorder. Man schraubte und machte und tat, weil die Sachen auch ganz, ganz einfach konstruiert waren. Und das hatte eben auch den Grund, dass wenn wir es wirklich kompliziert machen, wir haben ja gar keine Ersatzteile. Wie sollen wir das denn machen? Weißt du?
Naja, und gleichzeitig hast du natürlich auch die Leute beschäftigt, ne? Die Leute hatten
ja
was zu tun.
Ja, ne? Die waren ja weg von der Straße sozusagen.
Ja, ne, ich meine, das ist ja nicht dumm. Ja, aber guck mal, wenn heute irgendwo ein Teil, was weiß ich hatte eine total schöne Armbanduhr und da ist ein Teil abgebrochen und das Ding konnte ich nicht mehr tragen. Ja, das konnte ich nicht mehr austauschen. Und das, ich dachte, das kann doch nicht sein. Und das kommt natürlich dann sehr viel aus China und Zeug. Und die Sachen werden dann absichtlich so gebaut, dass wenn ein Teil kaputt geht, dass man sich gleich was Neues kauft. Das kennt man ja auch, ne? Das kennt man ja, das geht ja, irgendwas geht kaputt. Und dann, mein gut, mittlerweile gibt's ja YouTube-Tutorials, wie man bestimmte Sachen wieder flicken kann, was weiß ich und so weiter. Aber, das finde ich vom Ansatz und so weiter, finde ich das eigentlich sehr, sehr interessant. Und dieses Personalisierte, was du halt sagtest, dass das eben, also nicht nur der individuelle Geschmack, sondern dass man auch sagt, so, da darf jetzt nicht der Name draufstehen oder so. Ich meine, gab's denn sowas? Hattest du sowas? Gab's denn so Sachen, wo man jetzt selber dann auch, was weiß ich, auch beim Trabi, da gab's doch bestimmt auch den einen oder anderen Spoiler oder irgendwie sowas, wo man dann sagte, das ist aber meiner. Oder man macht einen Aufkleber drauf.
Mit Sicherheit, das wäre dann aber, glaube ich, auch wieder mal ein Thema für eine ganz spezielle Trabant-Folge, für eine Trabi-Folge, Go Trabi Go. Ja. Das müssten wir auf jeden Fall mal machen, fällt mir in dem Zusammenhang ein. Wir müssen auf jeden Fall eine Trabi-Folge machen, weil das tatsächlich so war, dass es Leute gab, die natürlich ihr Auto, also ihren Trabi gepimpt haben bis zum geht nicht mehr. Und es gibt ja nach wie vor diese Trabi-Rallys und auch diese Trabi-Treffen. Und mir hat jetzt ein Freund ein Filmchen geschickt, irgendwie muss relativ aktuell gewesen sein. Das geisterte so bei WhatsApp rum. Und zwar ein Typ, der mit 180 auf der Autobahn, auf der linken Spur fuhr. Und vor ihm war ein Trabi, der fuhr noch schneller. Und der hatte seinen Trabi auch irgendwie hochgepimpt. Und es gibt eben diese Bastler. Und wenn du das kannst, ich meine, ich frage mich, wie soll das gehen mit so einem alten Trabi? Aber dann muss wahrscheinlich komplett alles neu sein und neuer Motor.
Der muss entkernt werden, das geht ja gar nicht anders. Das kann ja gar nicht die Maschine sein. Das ist ja nur noch die Plaste drumherum.
Also das kann ja gar nicht sein. Das Problem, um jetzt mal rein historisch den Sack zuzumachen oder um die Geschichte mit Plaste und Elaste und eben auch mit dem Design nochmal zu erzählen. Das ganze Ding krankte dann zu Beginn der 70er Jahre, weil dann eben die Planwirtschaft eigentlich den Wünschen des DDR-Bürgers nicht nachkommen konnte. Und das wurde dann ab den 80er Jahren immer schlimmer. Das heißt, die Leute bestellten sich Sachen, ob das irgendwelche Schränke, ob das Inneneinrichtung war. Natürlich, ich will vom Trabi gar nicht mal reden, da musste man 10 Jahre warten. Aber die Planwirtschaft kam einfach nicht hinterher. Und da gab es dann eben auch so ein Missverhältnis zwischen den Bedürfnissen des DDR-Bürgers und den Entscheidungen der SED-Führung, die dann gesagt haben, was ist jetzt wirklich wichtig? Und da kam dann natürlich dann ein weiterer Punkt rein, und zwar, dass es sehr schöne, wirklich sehr, sehr schicke Möbel in der DDR gab, die beziehungsweise die in der DDR hergestellt wurden. Die wurden aber alle, und zwar komplett in den Westen verkauft. Also über ganz normale Möbelhäuser und auch über Versandhäuser, die man auch heute
IKEA
noch kennt.
IKEA hat ganz viel übernommen, das weiß ich noch. Also es gab ganz viele.
Genau, natürlich Quelle war ganz weit vorne. Und die haben eben, da haben dann die Genossen gesagt, was ist das wichtig? Sind unsere Bürger wichtig oder sind jetzt die Devisen wichtiger? Und natürlich waren die Devisen wichtiger. Und so kamen dann sie wirklich die schicken Möbel und die wirklich schicken, tollen Sachen und die Schrankwände und so, die kamen dann alle im Westen raus und für hartes Westgeld. Und der DDR-Bürger musste gucken, wie er klarkam. Und ich meine, wir waren ja sowieso alle erfinderisch. Wir haben uns unsere Klamotten selber genäht. Und ich kenne auch viele Leute, die in der DDR sich ihre Schrankwände selber gebaut haben, die natürlich ganz schick war. Da war dann immer das Problem, du musst an das Holz rankommen, du musst an die Scharniere rankommen. Also du musst an die ganzen Nägel und das ganze andere Zeug, was du eben auch noch brauchst. Aber das war ja eben diese Bückware, sage ich jetzt mal so, oder das war dann eben dieses, eine Hand wäscht die andere, ne? Ich habe für dich das, kannst du mir Holz geben, dann kriegst du von mir irgendwie die neue Electric Light Orchestra Schallplatte oder was weiß ich, oder irgendwie eine andere Westplatte oder meine größten Erfolge mit Vicky Leandros und dafür kriege ich jetzt das oder das.
Und da kriegst du dann eine Schraube.
Da kriegst du dann eine Schraube. So, wenn du mir jetzt noch Dark Side of the Moon von Pink Floyd gibst, dann gebe ich dir noch eine Mutter dazu.
Deswegen sind natürlich alle nach dem Mauerfall erstmal nach IKEA reingerannt. Es gab designmäßig, gibt es natürlich immer so diese Äras, wo man denkt, so jetzt noch nicht mal Klamotten, sondern wo man also so dieses, wo man sich dann im Nachhinein schämt. Es gab Zeit das Leonardo-Geschirr, das war eine Zeit lang, das war dann dieses schwarze Porzellan mit den 8 Ecken oder mit diesen 16 Ecken und so weiter. Das weiß ich noch, war so Mitte oder Ende der 80er halt sehr, sehr, sehr modern. Aber wo wir wirklich, glaube ich, gleichgezogen sind, waren die Gläser. Also unsere sind halt auch, klar, natürlich dann mehr kaputt gegangen. Aber wir haben natürlich auch, da war dieser Gedanke, wir hatten ganz viele Senfgläser. Ja. Also Gläser, die auch von vornherein auch schon bedruckt waren mit was weiß ich, mit Disney-Motiven oder mit irgendwas oder so, ne? Und das waren dann halt, da war Senf drin und da musste man erstmal den ganzen Senf auslöffeln, bis man das Glas benutzen konnte, ne? Also das, ne? Ja. Also und dann gab's, ich weiß noch, meine Eltern hatten Gläser, da waren so Aufdrucke drauf, so eine Frau von außen und von innen war die dann nackig, so, ne?
Also ja,
so,
ja, ja, ja.
So, haha, Gläser, so, ne? Sowas, ne? Oder das war halt so, ha, höhö, würde man heute nicht mehr machen, so, ne? Ja. Genau, ich weiß auch gar nicht, ob es noch so Stifte gibt, wo man die umdreht, dass da die Frau dann nackig ist. Kennst du diese
Ausziehstifte? Ja,
diese Schreibstifte,
ja,
sowas gibt es gar nicht.
Ich weiß, wovon du, ja, genau.
Ja, so frivol, ja, das gibt's gar nicht. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch sehr viele Gläser bei mir, weil ich habe eine ganze Zeit eine ganz bestimmte Schokoladencreme benutzt. Ich habe ja ein bisschen jetzt aufgehört mit Süßkram und da haben wir die Gläser immer behalten. Die Gläser waren wirklich dafür dann geeignet als Trinkgläser. Ja. Und da haben wir jetzt auch ganz, ganz viele von. Und das ist auch eigentlich ein schöner Gedanke, wenn man sich mal überlegt, man kauft was und man kann das, was man gekauft hat, schmeißt man nicht weg, sondern verwertet das weiter. Das ist doch eigentlich vom Prinzip, ist doch das sehr, sehr löblich. Jetzt mal rückblickend.
Genau, also sag mal so, also das ist ja ähnlich, Ich muss den Namen dieser Firma einfach mal sagen, weil
sonst
wisst ihr nicht. Ich rede von Vorwerk. Vorwerk ist so eine Firma, die auch sehr nachhaltig produziert, also in der Form, dass sie wirklich Sachen für die Ewigkeit bauen. Und wir haben diverse Sachen hier von denen, die gehen einfach schlichtweg nicht kaputt. Das ist zwar schweineteuer und du bezahlst, klar, du kriegst dasselbe Ding, kriegst du für 2,50 Euro. Bei Vorwerk kostet es eben richtig viel Geld. Aber das ist einfach viel besser und es funktioniert eben seit 10, 15, 20 Jahren und es geht nicht kaputt. Und das ist eben genau die Frage. Und ich finde, das ist eben, weißt du, wir sind ja auch so Computer-Nerds und mit unserem Handy und so. Und letztendlich diese Computer und die Handys und dieses ganze Zeug, alles, was man hier so hat, was man so benutzt für den täglichen Bedarf, wie es so schön heißt, das geht spätestens nach 5 Jahren, ist es nicht mehr kompatibel.
Also mein Computer, den ich habe, ich habe, genau wie du, habe ich ja auch, benutze ja Produkte der Firma Apple, wenn wir jetzt schon Vorwerk sagen, die machen ja auch sehr, sehr aggressiv immer Werbung, Vorwerk.
Ja,
sehr. Aber bin ja auch so ein Apple-Janer geworden, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ich rege mich zunehmend dann halt auch immer wieder auf. Ich habe mir gerade wieder ein neues iPhone gekauft, also neues, gebrauchtes, ja. Und ich sehe es teilweise echt nicht ein. Mein mein iMac, der ist jetzt auch 10, 15 Jahre fast alt. Und Freund sagte, warum kaufst du den nicht neun? Und habe ich gesagt, so, ja, weil der noch geht. Ja, es gehen dann bestimmte Sachen irgendwann mal nicht mehr. Dann geht das Bluetooth nicht mehr. Das Bluetooth ist dann nicht mehr kompatibel mit der neuen Tastatur oder mit dem, was du machst. Oder zum Beispiel, mein Computer erkennt mein iPhone nicht mehr, weil das zu neu ist. Ja, sowas passiert dann, wo ich denke so, aha, ihr wollt also, dass ich die neuen Sachen kaufe. Ihr wollt gar nicht, dass ich die Sachen so lange benutze, bis sie kaputt gehen, eines mehr oder weniger natürlichen Todes sterben, sondern ihr wollt, dass ich jedes Mal gleich in den Laden renne, in den Apple Store und mir das neue iPad, das neue iPhone, den neuen iMac kaufe, weil ich euch huldigen will. Und dann wird das Objekt zu so einer Art Reliquie oder zu so einem, zu einem Kult, das goldene Kalb und so weiter. Dann haben sie die Scheiße gemacht mit ihrem Lightning-Stecker, dass du nicht mehr gleichzeitig aufladen kannst und Kopfhörer dran halten kannst, das ist total beschissen, Also das würde zum Beispiel in der Musiktechnik würde niemand hergehen und sagen, ich habe jetzt einen neuen Stecker, ihr könnt eure ganzen Klinkenstecker wegschmeißen. Und alle sagen, nee, Klinke ist für immer, Und auch jeder ernsthafte Musiker, den ich kenne, der arbeitet nicht mit Funk oder mit Bluetooth mittlerweile mit seinem Instrument, der nimmt sich ein Kabelmikro. Wenn ich ein Mikrofon habe, bei mir im Technikplan steht, ohne SM58 kann die Veranstaltung nicht stattfinden. Also SM58 ist ein Shure-Mikrofon, es ist einfach das Punk-Mikrofon, das kennst du auch, das kennt jeder Musiker, das kannst du nicht kaputt kriegen.
Das ist fantastisch.
Es gibt Mikrofone, die klingen besser. Es gibt Neumann-Mikrofone, es gibt Sennheiser-Mikrofone. Alles schön und gut. Ein SM58, das ist wie
das ist
wie ein Toyota. Den kriegst du nicht kaputt einfach. Nee. Ne? Und das ist so dieses Prinzip. Und dass es da wirklich Firmen gibt, die eine bestimmte Philosophie fahren, die ein bestimmtes Konzept fahren, wie was du jetzt sagst, Vorwerk. Apple macht das halt komplett anders. Und das ist eben Design ist halt auch eine Philosophie, das darf man nicht vergessen.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist so dieses, das Problem ist, also ich bin da immer so hin und her gerissen, dass ich dann auf der einen Seite sage ich, ja, ist super, aber es ist eben auch vieles kaputt gegangen. Also es waren eben dann auch nicht so Sachen, wo du dann auch sagst, ja, das war ein super Ding hier und das läuft und läuft und läuft. Also es gab da tolle Sachen, aber es gab da eben auch Sachen und manches war dann eben auch so zweckdienlich. Und ich muss ja auch sagen, ich finde das eben auch schön, wenn du einen, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Mixer ist oder ob du irgendwie ein Haushaltsgerät oder ein Küchengerät hast, was eben ein schönes Design hat, was schön aussieht oder ein schöner Stuhl, ein schöner Tisch und so. Es ist eben nicht nur, ein Tisch ist eben, klar, ein Tisch ist ein Tisch, hat vier Beine, stellst du hin, kannst du Stuhl dran setzen, so. Das kannst du natürlich machen und du kannst eine Sprella-Kart-Tischplatte nehmen und sowas, aber Design, also was es ausmacht, was es wohnlich macht, was es gemütlich macht und so. Und du musstest als DDR-Bürger improvisieren und musstest pfiffig sein und musstest dir eben Sachen ausdenken. Und das war eben, sagen wir mal so, dieses DDR-Design, von dem wir heute geredet haben, hatte eben viele Wurzeln und viele Gründe, warum das so aussah. Und ein bestimmter Grund, also die Nachhaltigkeit sozusagen, das war toll, aber ansonsten sah es dann eben doch relativ uniform aus und gleich aus und auch manchmal hässlich und auch geschmacklos, wo du dann einfach sagst, oh, das könnte man aber auch ein bisschen netter machen, aber da war dann eben die Kohle nicht da und es gab dann eben auch nicht das Interesse und es gab dann eben auch das Problem, dass die Betriebe gar nicht hinterherkamen mit der Produktion, also mit Bedarf. Die Nachfrage war größer als dann die Möglichkeit, das alles auch zu produzieren. Und das ist, deswegen sah das eben manchmal auch ein bisschen alles grau und alles gleichförmig aus. Und du kamst dann eben zu irgendwelchen Behörden und die sahen eben auch alle gleich aus. Und die Schulen sahen alle gleich aus und die Tische waren alle gleich und so. Also so dieses, so diese Uniformität, die fand ich schon ziemlich schrecklich und auch so dieses Schmucklose und Schnörkellose, was ja auch ganz bewusst unterbunden wurde, damit man eben nicht dieses dekadente Bürgerliche hat und damit, sonst sieht's ja hier alles wie im Westen, weißt du? So, und das haben sie eben versucht auch zu unterbinden und aber es ist trotz allem, es gibt ja auch diverse Museen, es gibt ja so DDR-Museen und es gibt auch diverse DDR-Shops, also wo du DDR-Sachen kaufen kannst. Und das hat schon Hat schon was und hat auch eine gewisse Ästhetik. Und ich kenne auch wirklich Leute, die große Fans sind von diesem DDR-Design. Und ich habe auch, wir haben auch Freunde, die haben ihre ganze Wohnung, die haben eine riesige Wohnung irgendwo in Schöneberg, und die haben die sich da wirklich so DDR-mäßig eingerichtet. Sehr geschmackvoll, muss man sagen. Und da sind dann so, hast du dann mal so eine Mitropa-Kaffeemaschine oder hast du dann irgend so eine Nähmaschine aus der DDR und so merkwürdige, ganz schlichte, einfache Stühle und so ein DDR-Tisch. Und ja, wenn man das geschmackvoll einsetzt und so ein bisschen stylisch, dann geht das schon. Aber so richtig, muss ich ehrlich sagen, so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht.
Ja. Also es ist echt ein sehr interessantes Thema. Ich werde auf jeden Fall auch, jetzt wo die Museen ja wieder aufhaben, demnächst ja. Im August bin ich ja auch mal in Berlin wieder, und da werde ich mir auf jeden Fall mal so ein Designmuseum dann auch mal angucken und so ein
DDR-Museum. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil es erzählt einem einfach sehr, sehr viel von der Not und natürlich auch der Begrenzung der Formgestalter und dem großen Erfindungsreichtum, die einfach gesagt haben, okay, was haben wir, was können wir überhaupt machen? Und das ist teilweise wirklich brillant. Und es gibt eine Sache, die jetzt wieder hergestellt wird, das ist der sogenannte Schaukelwagen. Und das ist ein Wagen, den man sozusagen als Laufrad benutzen kann. Und wenn man ihn umdreht, dann ist das eine Schaukel. Und das ist aus Holz hergestellt und das ist vom Design her total schön, und das steht sogar im Museum of Modern Art als besonders schönes Design, und ich habe gelesen, dass das sogar jetzt wieder hergestellt wird, der Schaukelwagen, und das finde ich
irgendwie total schön. So einen kaufe ich mir.
Tage. So ein Schaukelwagen ist genau das Richtige. Da passt du auch rein.
Da passe ich auch rein mit meinem kleinen Popo, ja. Genau. Du hast ein sehr interessantes Thema, was wir heute aufgerollt haben. Design. Nochmal danke für den Vorschlag.
Vielen Dank.
Bring it on. Schreibt uns Vorschläge. Es gibt auch auf Facebook eine schöne Seite, unsere DDR. Da gucke ich auch immer wieder drauf. Da werden auch immer so Sachen auch gezeigt, auch so alte Mopeds und so weiter. Das ist total interessant. Also sich da einfach mal so ein bisschen mit zu beschäftigen. Ganz, ganz klasse. Wir bedanken uns für eure Treue.
Bei dir, mein Lieber.
Und ja, ich auch mich bei dir und bei allen, die das gehört haben jetzt hier. Und bis zum nächsten Mal, oder? Was?
Na, absolut. Ja, ne?
Jo. Ne? So, ja.
Tschüssi.
Kriegen wir das noch ein bisschen eleganter hin, den Schluss?
So, ja, gut, ich wollte jetzt da noch so locker, flockig und jugendlich frisch daherkommen, weißt du, so. Aber dann machen wir das jetzt so ganz.
Ja.
Ganz.
Das war's von uns. Nee, auch scheiße.
Nee, ist auch scheiße.
Ja, das ist gar nicht so leicht, ne?
Nee, ist wirklich nicht so leicht. Tschüss, ne? Nee, das ist auch doof.
Danke fürs Zuhören und Achtung, jetzt kommt bis die Tage in diesem Theater. Ach, schon wieder verkackt.
Nee, das war gut.
War gut? Ja, dann ist gut. Tschüss.